Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf.
Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Dann stelle ich die Frage gleich nochmal. Also, wer von euch kann sich jeden Morgen vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin wunderbar? Ausrufezeichen. Genau, ich auch nicht. Nicht jeden Tag auf jeden Fall, dann bin ich richtig hier. Es ist wirklich komisch mit uns, dass wir so ein tiefes Gefühl in uns drin haben, selbst wenn wir wirklich richtig alles gut gemacht haben, nach einem richtig genialen Tag. Irgendwas in uns drin sagt, das ist doch nicht gut genug. Oder irgendwas ist verkehrt mit mir, wenn die anderen alles von mir wüssten. Stellt euch vor, ich wüsste alles von jedem von euch oder jeder von euch wüsste alles über mich. Unerträglich eigentlich. Also dieses tiefe Gefühl, dass irgendwas doch nicht so ganz in Ordnung ist mit mir, das verfolgt mich und euch, glaube ich, auch. Von daher denke ich, dass ich richtig bin bei euch. Und es soll heute darum gehen, was David mit seinem Gott, mit seinem Schöpfer eigentlich durchdekliniert hat oder durchmeditiert hat. Wir sind ja in der Mitte einer Mini-Predigtreihe über dem Psalm 139. Heute ist der dritte Abschnitt. Und wenn man sich diesen Psalm so auf sich wirken lässt, dann ist es wirklich eine Intimität und eine Intensität, mit der David Dinge einfach durchdenkt und immer wieder durchdenkt und nachdenkt. Die Themen der beiden Gottesdienste vorher waren überwacht und angesehen oder angesehen, Fragezeichen. Und das andere Thema war, ich werde Gott nicht los. Und heute war das Thema als Vorschlag, ich bin wunderbar, Ausrufezeichen. Ich habe mir erlaubt, ein Wort hinten anzufügen. Ich bin wunderbar erschaffen. Und der Untertitel ist verstörende Intimität. Es ist wirklich sehr, sehr nahe, was David da mit seinem Gott erlebt. Im Grunde haben wir das Vorrecht, dass wir einem Lobpreisleiter oder einem Anbeter über die Schultern gucken können. Also er öffnet uns hier sein Herz und legt seine Gedanken dar, die er in vielen Stunden wahrscheinlich, Tag und Nacht, mit seinem Gott durchmeditiert hat. Und ich will eigentlich heute nichts anderes tun, als versuchen, drei von diesen Gedanken von David in diesem Textabschnitt mit uns durchzugehen. Die Psalmen sind ja nicht so sehr ein Textbuch oder ein Geschichtsbuch, wie zum Beispiel die anderen Bücher im Alten Testament zum Teil, sondern wirklich eine Beispielsammlung eigentlich. Ein echter Mensch, der echte Gebete einfach niedergeschrieben hat und in die wir uns einklinken können, an denen wir am Modell lernen können, wie man betet, wie man zu Gott schreit auch. Und heute eben, wie man auch meditiert und nachdenkt. In den Themen vorher ging es um Gottes Allgegenwart unter anderem. David hat sich gefragt, wie kann das sein, dass jemand mich so gut kennt, dass er schon weiß, bevor ich irgendwas sage, was ich sagen werde, wie kommt der dazu? Und es ist eigentlich so, als ob David weiterdenkt und sich überlegt, woher kommt das eigentlich? Und da klingt sich unser Text ein. Ich lese ihn noch einmal am Stück. Ich hatte auch ein Dia gemacht, wenn das da ist. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Ja, das ist wirklich sehr, sehr intim hier zwischen David und seinem Gott. Eigentlich ist das, wenn man sich da so reinfühlt, eine Mischung aus noch ein bisschen Gänsehaut und Furcht, vielleicht vor den letzten Textzeilen, also wohin kann ich fliehen, Gott, du bist überall und ich komme nicht weg, Gott ist schon überall, und aber auch Gänsehaut und ein bisschen Trost schon. Und eigentlich erkennt David, dass Gott eben ihn, den David nicht nur kennt, weil er ihn irgendwann kennengelernt hat, sondern es ist eigentlich noch viel schlimmer. Gott war schon immer da und eigentlich kennt Gott den David und auch uns, weil er uns und den David erschaffen hat. Das heißt, es ist eigentlich ein Verhältnis zwischen einem Gemachten, einem Geschöpf und seinem Schöpfer. Und das ist eigentlich der allertiefste Grund, warum Gott uns so gut kennt. Das Thema heute ist also, ich bin wunderbar erschaffen. Und drei Punkte. Ich bin wunderbar erschaffen, weil Gott sich was dabei gedacht hat. Ich bin wunderbar erschaffen, weil er es kann, also weil Gott es kann. Und ich bin wunderbar erschaffen, weil Gott ewig ist. Erstens, Gott geht planvoll vor. Der Vers 13. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Das klingt wirklich nicht nach Zufall oder ebenso dahingekleckert, sondern das klingt wirklich nach einem genialen Künstler, der vielleicht jahrelang, monatelang plant erst und sich überlegt, wie kann das werden, diese Statue oder dieses Gemälde. Und der dann vielleicht monatelang an den Details sitzt und einfach kunstvoll sich überlegt, wie könnte das werden. Und schon Bild, gute Künstler haben ja schon Bild von dem vor Augen, was dann werden wird. Und der einfach mit einem Plan an die Sache geht und etwas tut. Die Bibel ist ja voll von Geschichten, wo man daraus schließen kann, dass Gott einen Plan hat. Das fängt eigentlich ganz am Anfang schon an, als die Menschen sich, Adam und Eva, sich entschieden, seinem Plan A nicht zu folgen. Und Gott hat ganz klar gemacht schon, es gibt einen Plan B. Also ich habe einen Plan, der wird dann anders sein, aber ich werde alles dafür tun, um Wiederherstellung zu schaffen. Und das ist auch ein Plan, ist ein Plan B, aber Gott hat einen Plan. Die ganzen Geschichten mit dem Volk Israel zeigen eigentlich, dass Gott sich was gedacht hat mit diesem Volk und auch für uns alle dann, für die Nichtjuden. Josef im Alten Testament, im Nachhinein, der hat ja schwere Jahre gehabt im Gefängnis, ist verraten und verkauft worden von seinen Geschwistern. Und sagt am Ende zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und zwar, um zu erreichen, also Gott hatte einen Plan, um zu erreichen, was heute geschieht, nämlich ein großes Volk am Leben zu erhalten. Gott hat einen Plan. Jesus nach seiner Auferstehung erklärt das Alte Testament seinen Jüngern und sagt, dann musste das nicht alles passieren. Also immer sehen wir, dass Gott einen Willen und eine große, große Geschichte im Hintergrund laufen hat. Das ist ein riesig starker Gegensatz zu dem, wie wir uns heute fühlen. Also das allgemeine Lebensgefühl ist eigentlich, komm mir nicht zu nah, schon gar nicht jemand, der Gewalt, sage ich mal, über mich hat, der Einfluss auf mich hat, der mich erschaffen hat zwar. Das ist im allgemeinen Lebensgefühl unserer heutigen postmodernen Gesellschaft komplett out. Ich weiß nicht, ob ihr das von früher noch kennt. Mütter haben manchmal so ins Taschentuch gespuckt und dem Sohnemann dann die Backe sauber geschrubbt oder so. Ach, ekelig einfach. Wird heute wahrscheinlich nicht mehr getan, aber die Älteren erinnern sich, ich sehe. Das ist so eine Nähe, die wir einfach nicht mögen. Das ist ekelig und das ist übergriffig einfach. Und viele haben so ein Gottesbild, dass er einfach übergriffig ist und da in uns, an uns rumfummelt, was wir nicht wollen. Und doch ist es so, dass David genau das sagt. Gott, ich bin eigentlich nur dein Geschöpf und du hast mich geschaffen, aber das ist wunderbar. Das ist ein komplett anderes Gefühl und das ist eigentlich die Botschaft, die wir auch haben für Leute, die vielleicht ein anderes Gottesbild haben und ihm deswegen nicht nahe kommen möchten. Ich bin wunderbar erschaffen, weil Gott planvoll vorgeht. Ich bin wunderbar erschaffen, weil Gott großartig ist. Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Also wie perfekt und wunderbar unser Körper geschaffen ist, sieht man eigentlich oft erst, wenn Sachen nicht funktionieren. Das ist so mein täglich Brot, als Arzt irgendwie damit in Kontakt zu kommen. Einfach nur so zwei Gedanken. Unser Gehirn ist so ziemlich das Komplexeste, was es wohl im Universum gibt, was wir bis jetzt entdeckt haben. Wusstet ihr, dass wir ungefähr 70.000 Gedanken am Tag haben? Also alle paar Sekunden haben wir neuen Gedanken und das rumort und hört ja nachts nicht auf. Das ist ja wirklich so. Und unser Gehirn frisst auch jede Menge Energie. Denkt man gar nicht so. Muskeln brauchen auch Energie, aber unser Gehirn ist relativ zu seiner Größe enormer Energieverschwender eigentlich. Und das ist auch nötig. Oder unser Auge. Wir haben geniale Digitalkameras, aber wenn unser Auge eine Digitalkamera wäre, hätten wir ungefähr 600 Megapixel. 600. Das ist einfach gigantisch. Und so ein genialer Autofokus noch da drin. Und alles einfach perfekt gemacht. Und Farben können wir unterscheiden. Millionen von Farben. Da muss ein guter Monitor oder Beamer erstmal hinterherkommen. Das ist einfach genial. Wenn ihr das wollt, guckt einfach mal auf Webseiten oder gibt BBC Natursendungen, wo einfach deutlich wird und plastisch auch und die Filmtechnik ist ja so cool geworden die letzten Jahre, wie genial einfach die Schöpfung ist und wie wunderbar. Mir tut das immer gut. Einfach eine halbe Stunde so einen Film gucken tut einfach gut. Das ist genial. Aber auch die Größe, wenn man sich überlegt, dass unser Sonnensystem nur ein kleines Staubkörnchen ist eigentlich in unserer Galaxie, in der Milchstraße. Ich weiß nicht, wer von euch die Mondfinsternis gesehen hat, das war total genial, oder? Wer es gesehen hat, einfach coole Farben. Aber wenn wir in unserem Sonnensystem mit Lichtgeschwindigkeit reisen würden, wenn ich jetzt hier starten würde, dann würde ich 8 Minuten schon brauchen mit Lichtgeschwindigkeit, mit der maximalen Geschwindigkeit, um überhaupt die Sonne zu erreichen. Und 5 Stunden hätte ich nötig, um unser kleines Staubkorn-Sonnensystem verlassen zu können. Habt ihr ungefähr eine Idee, wie lange das dauert, bis man dann etwa so seine gesamte Galaxie, die Milchstraße, sieht, wie viele Lichtjahre? 200.000 Lichtjahre müssten wir reisen, um unsere Galaxie so ein bisschen von oben sehen zu können. Und dann drehen wir uns um und gucken und sehen, dass da noch 10 Milliarden andere Galaxien sind. Das ist einfach unfassbar. Und man kann sich ein bisschen verlassen fühlen. Und es ist ein komisches Gefühl eigentlich, dass man mit diesem Gott, der so gigantomanisch einfach alles explodieren lässt und erschafft, dass man mit dem reden kann, oder? Es ist einfach ein total krasser Kontrast. Und ich glaube, Ehrfurcht ist einfach eine gute Reaktion auf das, wenn man sich das klar macht. Was ist, wenn nicht alles so wunderbar ist? Es gibt so viel Krankheiten, die im Lauf des Lebens kommen. Es gibt angeborene Krankheiten. Es gibt so viel Elend. Es gibt Kinder, die gar nicht geboren werden, weil sie so missgebildet sind, dass sie nicht überlebensfähig sind. Es gibt so viel, was eigentlich nicht großartig ist. Was ist, wenn ich nicht einverstanden bin mit meinem Körper? Was ist, wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, wie ich ticke, wie meine Seele tickt? Was ist damit? Allein die Frage schon zeigt ja, dass wir so einen Rest von Paradies noch in uns haben, oder? Eigentlich merken wir, dass es eigentlich so nicht sein sollte. Und eigentlich haben wir tief in uns drin noch diesen Rest von Ahnung, das müsste eigentlich besser sein. Und das ist eigentlich auch was ich euch sagen will. Das ist so, dass viele Dinge nicht perfekt sein können hier im Moment, dass wir alles tun sollten als Gottes Kinder, um uns gegenseitig zu helfen und uns auch zu helfen, um dem jetzt schon so nah wie möglich zu kommen. Aber eigentlich hat es auch mit der großen Geschichte zu tun, dass es einen Plan B gibt, der eben anders ist und der nicht im Moment im Paradies stattfindet. Und es ist gut, auch nüchtern zu sein und sich das klar zu machen, dass es solche Dinge gibt, die noch nicht perfekt sind, aber perfekt werden. Das ist die große Geschichte. Und ich will es einfach nur ansprechen, aber wenn ich uns so sehe, wir sind einfach genial und wunderbar. Und es gibt so viele Dinge, von denen wir sagen können, es ist gut und wir sind gut gemacht, weil Gott großartig ist. Und das Letzte, eigentlich bin ich nur da und wunderbar erschaffen, weil Gott da ist. Ohne Gott gäb's mich nicht und ohne Gott gäb's eigentlich gar nichts. Habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum hier überhaupt irgendwas ist und nicht nichts? Also das ist ja wirklich eine riesen philosophische Frage, warum überhaupt irgendwas ist. Vers 16 hat überhaupt nicht das Wort Ewigkeit im Text. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Das Wort Ewigkeit kommt darin nicht vor, aber es ist eine richtig gute Beschreibung für das, was Ewigkeit auch ausmacht. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich denke immer, Ewigkeit ist so ein bisschen Verlängerung von der Zeit jetzt. Also noch ein bisschen Zeit drauf und noch ein bisschen und danach kommt noch ein bisschen. Wir sind so verhaftet und das ist so, dass wir einfach in dieser Zeit denken. Eins kommt nach dem anderen. Und Ewigkeit ist einfach, danach kommt noch was und dann noch was und dann noch was. Gott ist anders. Gott sieht alles schon gleichzeitig, sozusagen. Das heißt, Gott ist zeitlos. Man könnte auch nicht sagen, was war, bevor Gott da war, weil selbst das Wort Gleichzeitigkeit passt im Grunde nicht für Gott, weil Gott hat mit Zeit eigentlich nichts zu tun. Das ist eine Einrichtung, die für uns geschaffen ist, um Ordnung zu schaffen, aber Gott sieht alles gleichzeitig schon von vorne, von Anfang bis zum Ende. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Das ist eigentlich Ewigkeit. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie ein Röntgenfoto zum Beispiel. Wenn ich von meinem Brustkasten oder vom Patienten ein Röntgenfoto mache, ist auf einer Platte alles drauf, was da im Strahlengang war. Und manchmal fragt man sich, was ist da dieses Kabel da? Ist das ein EKG-Kabel oben drauf oder unten drunter? Manchmal ist da noch irgendwie so ein Metallschraube oder irgendwas. Und dann fragt man sich, ist das da im Brustkorb drin oder ist das unten im Bett oder so? Es ist alles auf einmal und man sieht alles mit einem Blick, durchleuchtet sozusagen. Und Gott sieht alles schon in eins. Also Ewigkeit ist eigentlich eher ein Zustand und nicht etwas, was eine Verlängerung darstellt von dem, was wir heute haben. Das heißt auch, dass Gott immer schon war. Und im Alten Testament legt er sehr viel Wert darauf, sich vorzustellen als jemand, der komplett außerhalb jeder anderen Kategorie ist. Deswegen sollen wir uns auch keine Bilder machen. Er ist einfach komplett anders. Und alles andere, inklusive Engel und der große Erzfeind, alles andere gehört in die andere Kategorie, nämlich die Kategorie von Gott erschaffen. Und das macht absolut ehrfürchtig und klein, aber auch total staunenswert ist das, sich anzugucken. Und genau das ist das, was David hier gemacht hat. Er meditiert das und sieht, dass sein ganzes Leben einfach am Stück schon in Gottes Hand ist und in Gottes Sicht. Und mein Eindruck ist, dass David davor nicht erschreckt, er staunt, er kriegt Gänsehaut, aber er ist auch getröstet. Das ist mein Eindruck, den ich bekomme von diesen Zeilen. Ich bin wunderbar erschaffen, weil Gott ist. Es ist wirklich so, dass wir fehlbar sind und eben nicht wunderbar. Es passiert, dass wir Fehler machen. Und da hat mir geholfen, einfach nachzugucken, gibt es irgendwelche Geschichten, Beispiele, gerne auch von Jesus, wo klar wird, wie Jesus mit sowas umgeht. Na, die schlimmste Versagensgeschichte, denke ich, ist, wo Jesus dem Petrus schon vorher sagt, du wirst mich verraten. Also auch da, Gottes Sohn sieht schon alles im Paket. Der gleiche Petrus, dem er gesagt hat, du bist der Fels, auf dem werde ich meine Gemeinde bauen. Auch in dem Moment, als Jesus das sagte, wusste er schon, dass dieser Verrat stattfinden würde. Gott hat alles im Blick und ist nicht überrascht davon. Und mich berührt jedes Mal, wie großmütig, wie demütig fast Gottes Sohn mit Fehlern umgeht. Eigentlich die einzigen Gelegenheiten, wo Jesus austickt oder wirklich wütend wird, ist, wenn Menschen meinen, dass sie es nicht nötig haben. Also mit den Pharisäern und den Selbstgerechten. Da ist Jesus echt deutlich geworden. Aber mit Fehlern oder Irrtümern oder selbst Verrat ist ja wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Mit Ansage noch. Gott ist nicht davon überrascht und Jesus erträgt es. Hat dann sogar die Strafe dafür ertragen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und hat es vorhergesehen. Und das ist etwas, was mir unendlich gut tut, einfach zu sehen, wenn ich mich nicht ganz richtig fühle, zu Recht oder zu Unrecht, wie großmütig Jesus damit umgeht und wie er eigentlich sagt, ich ersetze dir das. Das ist das genau, warum Jesus gekommen ist. Und eigentlich könnten wir ganz am Ende sagen, wir sind wunderbar, weil Jesus wunderbar ist. Also im Letzten. Ein letztes Bild. Ich hatte davon gesprochen, dass wir nicht so gerne mögen, wenn da jemand übergriffig wird und an uns rumfummelt. Manchmal, denke ich, sieht man eine Geschichte am besten, wenn man so helikoptermäßig den Anfang liest und schon spoilert, so am Ende einem liest. Und die große Geschichte am Anfang war ja wirklich so, dass Gott den Adam geformt hat und dann ihm ganz, ganz nahe gekommen ist. Das ist mit den Tieren nicht gewesen, aber mit den Menschen. Er kommt ihm nahe und haucht seinen Atem ein. Also näher geht's eigentlich nicht. Fast wie ein Kuss oder was auch immer. Also näher geht's nicht. Aber eben nicht übergriffig oder eklig. Einfach so. Und was ist am Ende? Am Ende wird Gott uns die Tränen aus dem Gesicht wischen. Und das ist auch sehr nah. Aber es ist auch nicht übergriffig, sondern das ist genau das, was das Ende der Geschichte eigentlich sagt. Und deswegen können wir sagen, dass Gott alles in der Hand hat, dass er großartig ist. Und deswegen können wir auch sagen, dass wir wunderbar sind. Amen.